der Wohlstandsbildner-Podcast mit einer Sonderausgabe aus aktuellem Anlass, bei dem eine Woche mehr oder weniger über viel Rendite entscheiden kann. Es geht in den nächsten knapp 30 Minuten um ein hochrentables Investment, dessen Ankündigung im letzten Podcast auf große Resonanz gestoßen ist. Und da kamen gute Fragen auf uns zu und die will ich hier beantworten. Zumal sich die Investition selbst noch verbessert und erweitert hat. Vielleicht können die Antworten auch die eigene Plausibilitätsprüfung ergänzen. Dabei allerdings unterstelle ich mir selbst Befangenheit, denn diese Investitionsgelegenheit ist ja auf meinen Wunsch hin erstellt worden und ich konnte dabei mitwirken. Eine Anlageempfehlung soll das hier sowieso nicht sein, dazu Details im Kapitel, in welche Risikoklasse wird das vorliegende Darlehen vom Gesetzgeber eingestuft. Kommt gleich. Umso wichtiger ist das Verständnis, womit man es bei der Finanzierung einer besonderen Destillerie zu tun hat. Was die Hintergründe sind, mit wem es die Investoren, also wir, hier zu tun haben, wo die Chancen, aber auch die Gefahren liegen und was mich daran als Investor begeistert. Die folgenden Erläuterungen möchte ich dabei in einem direkten Frage-Antwort-Modus präsentieren. Vor jeder Frage spiele ich diesen Klang hier ein. Und ich mache diesen Sonderpodcast bewusst öffentlich, stelle ihn also allen Podcast-Hörern zur Verfügung und nicht nur schon investierten Wohlstandsbildnern. Verfügbar ist die Investition zwar nur für Absolventen der Investorenausbildung, von Ausnahmen abgesehen, wie ich später andeuten werde. Ich hoffe aber, anhand der Destillerie ein wenig finanzielle Bildung im Wohlstandsbildner-Sinne servieren zu können, die für alle wertvolle Impulse bereithält, auch für die, die gar nicht mitmachen. Ich bitte allerdings um Verständnis, dass ich jetzt keine Namen, Produkte und Orte rund um die Investition selbst nenne. Das habe ich früher ganz offenherzig gemacht. Und dann haben die Leute in der Hoffnung, die Investorenausbildung umgehen zu können, dem Emittenten die Verwaltung eingerannt. Der, ja was konnte der? Sie dann sowieso ja nur zurückverweisen an die Wohlstandsbildner. Schließlich braucht es per Gesetz die Aufklärung eines zertifizierten Finanzexperten. Und diese unnötigen Reibungsverluste will ich vermeiden. Entsprechend freue ich mich, wenn sich jemand durch diesen Sonderpodcast näher mit der Investorenausbildung beschäftigen will. Und falls zu dem Investment sonst noch Fragen übrig bleiben sollten, ihr erreicht uns wie immer unter der service@wohlstandsbildner.de. Legen wir also los. Um was für eine Konstruktion handelt es sich und welche Vor- und Nachteile hat sie? Es geht um ein nachrangiges, partiarisches Darlehen. Nachrangig bedeutet, wir Darlehensgeber stehen im Insolvenzfall der Unternehmung hinter anderen Gläubigern an. Partiarisch deutet an, dass wir eine Mischform haben aus feststehenden Zinsen und variablen Boni. Und Darlehen drückt aus, dass es sich rechtlich gesehen um Fremdkapital handelt. Ja, und all das hat Vorteile und Nachteile für den Emittenten genauso wie für den Investor. Schauen wir sie uns an. Die Vorteile auf Emittentenseite sind, dass die Rückzahlung flexibel ist. Sie muss spätestens nach 2 Jahren Laufzeit, kann aber auch früher erfolgen. Dann, die Erstellung des Angebots eines solchen Darlehens geht schnell und einfach. Das haben wir jetzt in einer Woche hingekriegt. Wenn der Zweck des Ganzen eben nicht zu kompliziert ist. In unserem Fall ist der Zweck geradezu simpel. Und Investoren, auch ein Emittentenvorteil, haben kein Stimm- oder Mitspracherecht. Das heißt, der Emittent hat die volle Kontrolle und wenig Verwaltungsaufwand. Nachteile für den Emittenten sind die höheren Kapitalkosten als vielleicht bei einem klassischen Bankkredit, denn die Karotte, die muss schon groß genug sein, wenn sie Investoren schmecken soll. Es gibt ein großes Reputationsrisiko, wenn das Darlehen nicht bedient werden könnte zum vereinbarten Zeitpunkt. Kreditwürdigkeit ist in allen Investorennetzwerken eine zentrale Kennzahl, die nicht nur beim Einsammeln von Geld eine große Rolle spielt. Und es gibt ein gewisses Reputationsrisiko, weil diese Art Darlehen oft mit Graumarktprodukten assoziiert werden. Was dann stimmt, wenn nicht transparent kommuniziert wird. Und dieses Risiko besteht in unserem Fall nicht, denn es gibt ja unter anderem jetzt diesen Podcast und eine Fülle an nicht nur schön gestalteten, sondern inhaltlich auch lehrreichen und tief in die Materie einführenden Unterlagen zu dieser Investition. Und nicht zuletzt haben wir auch eine Zoom-Konferenz gemacht mit dem Emittenten persönlich. Dazu komme ich noch. Die Vorteile für den Anleger, die liegen natürlich in der Chance auf eine hohe Rendite bei kurzer Laufzeit und in der Beteiligung an einem potenziell erfolgreichen Geschäftsmodell, ohne eine direkte Verantwortung zu haben. Wenngleich ich hier das Wort Beteiligung nicht im typischen Wohlstandsbildner-Sinne verwenden will, denn wir sind einfache Darlehensgeber, die ihr Geld für eine bestimmte Zeit verleihen und dafür Zinsen bekommen. Wir sind also nicht Teil der Wertschöpfungskette und insofern nicht beteiligt, wie ich mir das wünschen würde. Doch dazu auch später noch eine Bemerkung. Bei den Nachteilen für uns Anleger steht zentral das Risiko, dass wir unser Geld nicht wiedersehen. Im Insolvenzfall des Schuldners stehen wir als Darlehensgeber ja sowieso ganz hinten, sind eben nachrangig und dann gibt es oft nichts mehr zu verteilen. Diesen Nachteil kann ich aber gleich neutralisieren, weil es in unserem Fall niemanden gibt, der vorrangig mit Rückzahlungen berücksichtigt werden müssten aus der Insolvenzmasse zum Beispiel. Aus gesetzlichen Gründen muss das Darlehen aber trotzdem nachrangig genannt werden. Die alles entscheidende Frage, die für alle Darlehensarten gilt, ist immer: Wie steht es mit der Bonität, der Handlungs- und Zahlungsfähigkeit, mit der Ehrlichkeit des Darlehensnehmers? Da spielen auch weiche Faktoren rein, deshalb auch dieser Podcast, in dem ich etwas über meine Geschichte mit dem Emittenten erzählen will. Wie hoch ist der Zins? Nochmals zu den allgemeinen Rahmenbedingungen, die sich im Vergleich zu meiner Ankündigung im letzten Podcast sogar verbessert haben. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 2 Jahren nach Zahlungseingang. Nimmt man also den Zins pro Jahr mal 2, dann kommt man auf den maximalen Gesamtertrag vor Steuern, sofern der Emittent die vollen 2 Jahre für das Darlehen in Anspruch nimmt. Die Höhe des Zinses hängt nun in unserem Fall vom Einzahlungsdatum ab. Es gibt Frühzeichnerkonditionen bis zum 30. Juni 2025. Deshalb auch dieser Sonderpodcast heute, 14 Tage vor diesem Datum. Und es gibt die noch immer beachtlichen Konditionen für Geldeingänge ab dem 1. Juli 2025 bis zum Ende des Jahres ungefähr. Das Volumen wurde von 1 Million Euro auf 8 Millionen Euro erhöht. Es sollte also genug Platz für alle geben. Und hier jetzt konkret die Konditionen für Einzahlungen bis zum 30. Juni. Wer mindestens 10.000 Euro investiert in 100er Schritten bis 39.900 Euro, bekommt 16% pro Jahr Ertrag. Wer mindestens 40.000 Euro investiert, bekommt diese 16% pro Jahr zuzüglich eines Bonus von 3% pro Jahr. Er kommt also in Summe auf 19% pro Jahr. Nun, wer ab dem 1. Juli mindestens 10.000 bis 39.900 Euro einzahlt, bekommt den fixen Zins von 13% pro Jahr, also 13 anstatt 16. Und ab 40.000 Euro Darlehensbetrag gibt es auch einen Bonus von immerhin noch 1% pro Jahr obendrauf, womit wir in Summe bei 14% landen. Der Darlehensbetrag und der aufgelaufene Zins werden in einer Summe am Ende der Laufzeit an den Investor überwiesen. Es ist also ein endfälliges Produkt. Und bei all dem gibt es keinen Ausgabeaufschlag bzw. Accio und keine Nachschusspflicht sowieso. Wie spekulativ oder plausibel ist dieser Zinssatz? Wir reden also von 13 bis 19% Zins pro Jahr für maximal 2 Jahre. Ist das viel? Ja, im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen, die auch nichts anderes als ein Darlehen sind, ist das sicher viel. Im Vergleich zu kurzfristigen türkischen oder argentinischen Anleihen wären 19% aber wenig. Es gilt in der Zinswelt grundsätzlich, und das zu Recht, je höher der Zins, desto höher das Risiko. Zinsen sind Risikozuschläge. Gläubiger lassen sich den Wagemut, ihr Geld eventuell nicht mehr zurückzubekommen, versilbern. Und wenn du sehr mutig bist beim Roulette, wenn du also eine hohe Summe auf eine einzige Zahl setzt, ja, dann hast du ein enormes Risiko, weil du statistisch in 97,3% der Fälle verlieren wirst. Aber dieses Risiko wird dir mit einem Gewinn schmackhaft gemacht, der einem Zins von 3.500% entsprechen würde. Mit Roulette aber haben wir hier nichts zu tun. Ich spiele schon lange nicht mehr mit Geld. Wenn wir also solche gar nicht so leicht einzuschätzenden Kriterien wie Bonität und Glaubwürdigkeit prüfen, dann ist eine umfassende Plausibilitätsbetrachtung nötig. Und die umfasst bekanntlich viele Faktoren, wie ich sie hier auch aufführe. Ein solcher Faktor ist, wie der Emittenten unserer Konferenz und in den Unterlagen dargelegt hat, wie hoch die Marge ist, die er mit der Verwendung des Darlehens anstrebt. Er will ja mit dem Geld Gewinne erwirtschaften. Und diese Marge liegt bei 34% im Jahr. Und von diesen 34% ist er bereit, bis zu 19% pro Jahr abzugeben, denn er will bis zum 30. Juni ja möglichst viele insolvente Zahlungsgeber gewinnen und danach, wenn es stärker in die Rohstofffinanzierung für die Destillerie gehen könnte, dann will er immer noch ein attraktives Angebot machen mit 13-14%. Und ein ganz allgemeiner, aber auch wichtiger Faktor einer Plausibilitätsprüfung ist, wie, ja natürlich, wie sich der Emittent der Darlehensnehmer präsentiert. Und er stand am 7. Juni einigen Wohlstandsbildnern und mir ja Rede und Antwort für gut 45 Minuten. Die Aufzeichnung der Zoom-Konferenz bitte ich alle anzuschauen, die sich für das Darlehen interessieren. Wohlstandsbildner finden die Aufzeichnung auf der internen Highlight-Seite. Das Passwort ist die E-Mail-Adresse, mit der ihr euch, liebe Wohlstandsbildner, einst zur Investorenausbildung angemeldet habt. Und wen haben wir erlebt in dieser Zoom-Konferenz? Das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber alle dürften sich einig sein, dass dort kein Verkäufer gesessen ist, der mit dicken Zahlen um sich geschmissen hat, eloquent die rosige Zukunft vorwegnehmend, begleitet von Hochglanzfolien und den Fanfaren irgendwelcher Bewertungen. Nein, da saß ein bedächtiger, geradezu zurückhaltender und manchmal um Worte ringender Mensch, dessen Hauptsprache nicht Deutsch ist, ja, und der vor Publikum durchaus spannend erzählen kann, das aber wahrscheinlich nicht als seine Lieblingstätigkeit bezeichnen würde. Da saß jemand, der etwa ohne Umschweife erklärt hat, warum er gar nicht gern mit Banken zusammenarbeitet. Unbedingt reinhören, liebe Wohlstandsbildner, da steckt viel finanzielle Bildung drin. Und er hat deutlich gemacht, was für ihn generell als Impact-Investor wichtig ist, was er mit dem Darlehen tun wird und was er seit 15 Jahren aufgebaut hat als Investor, Seite an Seite mit der Church of England oder der Harvard-Universität. Und ja, auch mit etlichen Wohlstandsbildnern. In dieser Zeit hat er übrigens keinen einzigen Dollar bzw. Euro Anlegergeld verloren. Und er hat uns einen unverstellten Einblick gegeben in die Zahlenströme eines 36-monatigen Destilleriebudgets mit Umsätzen, Rohmaterial, Produktionskosten, Betriebskosten bis zum EBITDA, also dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen. Und daraus kann man sich eben die Marge herausnehmen von 34%. Diese Offenheit und Transparenz zählen nicht nur in die Plausibilität ein, sie zeigen auch, welchen Ruf ein mit den besten Adressen vernetzter Investor zu verlieren hätte. In welcher Währung kann investiert werden? Viele Wohlstandsbildner haben, so wie ich, Dollar herumliegen aus den Investitionen in Amerika oder Asien. Dieses Geld jetzt in Euro konvertieren zu müssen, macht bei dem enorm geschwächten Dollar durch die Trump-Zölle überhaupt keine Freude. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass der Emittent auch Dollarüberweisungen auf ein europäisches Dollarkonto annimmt. Die Mindestanlage beträgt 11.000 Dollar, für die höchste Zinsstufe sind 44.000 Dollar nötig. Zinsen bleiben komplett gleich. Zurückgeführt wird das Kapital dann mutmaßlich auch in Dollar. Das bietet sich einfach an für alle Beteiligten als einfachste und wahrscheinlich günstigste Variante. Denn dann kann jeder Investor selbst bestimmen, wann, zu welchen Konditionen und über welche Plattform er seine Dollar in Euro konvertiert, wenn er das überhaupt will. Aus dem Präsenzseminar kennt ihr ja die fast unschlagbar günstige Plattform, die ich für Währungswechsel und Überweisungen favorisiere. Achtung, die Zeichnung von Dollar und Euro kann man nicht mischen, da auch die Zeichnungsunterlagen spezifisch sind. Wer also in Dollar investieren möchte, muss mindestens 11.000 Dollar bereithalten. Wie werden die Zinserträge des Darlehens versteuert? Ja, steuerlich schlägt in Deutschland die Kapitalertragssteuer zu, bekannt als Abgeltungssteuer, zuzüglich Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, also gut 26%. Diese Steuer führt nicht der Emittent ab. Bitte nicht vergessen. Das macht nicht der Emittent bei diesem Darlehen oder bei einem Darlehen. Darlehenszinsen zusammen mit Zinsen aus sonstigen eurer Geldanlagen und Konten muss jeder in der Steuererklärung selbst angeben. Gibt es Möglichkeiten, die Steuer zu vermeiden? Die gibt es auf ganz legalem Weg. Und zwar kann sich jeder Investor am Ende der Laufzeit für die Auszahlung seines Geldes entscheiden. Dann muss er Steuern zahlen. Oder er entscheidet sich für die direkte Umwandlung des angelegten Kapitals zuzüglich der Gewinne in die Investition, die Wohlstandsbildner als dritte Säule in ihrem Portfolio schon viele Jahre pflegen. Will man das Geld also verfügbar haben, sind über 26% weg, kann man noch ein paar Jahre auf das Geld verzichten und will es richtig gut arbeiten lassen zu den Konditionen, die es in 2 Jahren dann geben wird, wandelt er sein Darlehen in den dann zur Verfügung stehenden Sachwert um. Natürlich ist es völlig freibleibend, da wird niemand in irgendeine Richtung gedrängt oder hinmanipuliert. Man schaut einfach, was in die eigene Lebenssituation in 2 Jahren am besten passt. Gibt es noch andere Investitionsmöglichkeiten bei diesem Emittenten? Im Moment steht dieses Darlehen ganz klar im Vordergrund, doch parallel dazu und danach, nach dem Darlehen, gibt es immer die Möglichkeit, in die Pflanzung und das Wachstum der besonderen Bäume, die ich erwähnt habe, zu investieren. Ich will hier mal verraten, was meine ganz stille Hoffnung ist. Ob sich irgendwann in der Zukunft vielleicht doch die Möglichkeit gibt, die im Moment überhaupt nicht zur Diskussion steht, nämlich, dass es möglich werden könnte, einen Anteil direkt an dieser Destillerie zu bekommen. Über welche Konstruktion dann auch immer. Ich persönlich würde auf Mitspracherechte verzichten, auch die Renditen müssten jetzt nicht unglaublich hoch sein. Hauptsache dabei sein für eine möglichst unbeschränkte Laufzeit. Als Eigner dieser Fabrik würde ich mich natürlich fragen, warum ich mir den Aufwand mit anderen Teilhabern machen sollte. Aber Wohlstandsbildner sind höflich und genügsam, wenn sie sehen, dass ihre Investition gepflegt wird. Vielleicht wäre unser Kapital für neue Projekte über die Fabrik hinaus ja interessant für den Emittenten. Und wir bekommen im Gegenzug ein paar Anteile an der Destillerie. Nun denn, auch für ganz realistische Investoren wie mich dürfen Träume ja auch ein Lebenselixier sein. Wofür genau wird das Geld verwendet? Jetzt, diese Sachanlage, von der wir hier reden, die wir mitfinanzieren und die zuvorderst als Darlehenswert hinterlegt ist, die besteht aus 2 Dingen. Das ist erstens die größte Destillerie der Welt, die mit einer als zweitens gefährdet eingestuften seltenen Holzart ein kostbares Öl herstellt. Und die Versorgung der Destillerie mit diesem Rohstoff Holz finanzieren wir auch. Das Endprodukt ist ein Öl, von dem es weltweit viel zu wenig gibt, auch deshalb, weil diese Destillerie 1 Jahr außer Betrieb war. Wegen eben der Neugestaltung der Eigentumsrechte. Und da hatte vorher BlackRock viel mitzureden und jetzt gehört diese Destillerie eben diesem einen Emittenten, der damit 60% einer der wertvollsten Wertschöpfungsketten der Welt abdeckt. Die Destillerieanlage hat übrigens schon 20 Jahre lang produziert, bevor sie für das 1 Jahr pausiert hat. Man kann sie ja besuchen oder man sieht es auf den Bildern, sie steht tipptopp da. Ja, und wegen dieser Pause haben sich viele Aufträge aufgestaut. Das Orderbuch für dieses besondere Öl ist randvoll und auch das gehört natürlich zur Plausibilität und Wahrscheinlichkeit, das eigene Geld wieder zurückzubekommen. Innerhalb von 2 Wochen kann die Anlage wieder hochgefahren werden und dann ist natürlich beabsichtigt, aus der laufenden Produktion und dem laufenden Verkauf des Öls und der Marge die Zinsbelastung zu begleichen. Wie wir in der Aufzeichnung der gemeinsamen Zoom-Konferenz hören können, vermutet unser wackerer Impact-Investor ja, dass die Rückführung des Geldes zuzüglich Zinsen vor dem Ende der Laufzeit von 2 Jahren erfolgen könnte. Aber daraufhin habe ich mir erlaubt zu sagen, dass mir die 2 Jahre eigentlich kurz genug sind und ich mich freuen würde, so viel wie möglich vom ausgelobten Zins mitnehmen zu können. Seine Reaktion erschien mir recht investorenfreundlich. Hoffen wir also auf möglichst 2 komplette Jahre und wenn das Geld früher zurückkommt, naja, dann schauen wir eben, dass es etwas Neues Gutes gibt. Wer ist der Emittent und wie habe ich ihn kennengelernt? Ich kenne den Mann seit über 20 Jahren und beobachte seitdem seine Arbeit. Erstmalig habe ich ihn in München getroffen bei einer illustren Versammlung kapitalkräftiger Investoren und Investmentpartner. Und der Zweck der damaligen Veranstaltung war, dass Sachwertemittenten ihre Projekte so mit Pitches, ja, mit Kurzvorträgen vorstellen. Ja, und ich meine mich zu erinnern, dass er damals genauso auf sympathisch ungelenke Art und Weise präsentiert hat wie heute. Da bleibt sich also jemand treu. Aber er hatte auch damals schon, so wie heute, tipptopp ausgearbeitetes Material dabei. Nicht zu viel und hochinformativ. Da bedanke ich mich auch jetzt hier ausdrücklich bei seinem Team, das ein geschmackvolles Auge für Layout beweist Tag für Tag und einfach extrem schnell ist. Selbst investiert habe ich dann erst viele Jahre später, weil ich dummerweise meine Venture Capital Phase meinte, dazwischen setzen zu müssen mit schon hinreichend oft erwähnten hohen Verlusten. Ich musste halt selbst erst entdecken, was Agrikultur ist und welchen Stellenwert sie hat bei institutionellen Investoren. Ja, und erst als mir das aufgegangen ist, rückte dieser Impact Investor wieder in meinen Fokus, dem, und es ist wirklich so, dem die positive Gestaltung unseres Planeten und unserer Gesellschaft und die Verbindung von Ökonomie und Ökologie wirklich ein Grundanliegen sind. Der Mann kann auf eine über 40 Jahre lange Karriere als Investor zurückblicken, erst im Aktienhandel, also so wie ich, so ähnlich, und später mit der Führung eines Unternehmens, das alternative Investmentprojekte mit einem Wert von über 1,5 Milliarden Euro strukturierte. Ja, und heute mit den mehr als 250.000 Bäumen im Rahmen seiner aktuellen Tätigkeit will er ab 2033 mindestens 500 Millionen Euro Bruttoerträge generieren. Ich kenne übrigens andere Zahlen, die angestrebt werden, aber ich wurde gebeten, sehr konservativ zu bleiben mit viel, sagen wir mal, britischem Understatement. Da geht es also um große Beträge, die dem Mann in der jahrzehntelangen Leitung seines Family Office vertraut sein dürften. Profit allein steht jedenfalls nicht ganz oben auf der Agenda seiner Interessen. Ein Beweis dafür ist auch, was viele schon investierte Wohlstandsbildner vielleicht nicht wissen, dass er in der jahrelangen Bewirtschaftung seiner Agrikulturangebote keinerlei Managementgebühren erhebt, was er ja durchaus dürfte. Gehört das Darlehen zur Säule 3 oder 4 in der Wohlstandsbildnerstrategie? Die Destillerie ist selbstverständlich pure Agrikultur in Fabrikform, also Säule 3. Aber mit Zinsen, mit denen haben wir Wohlstandsbildner nur selten was zu tun. Wir wollen ja keine Geldverleiher für Wertschöpfungsketten sein, sondern eigentlich Teilhaber derselben. Und dazu kommt, dass ich mit der Investition in diese Destillerie keine 5 Jahre Erfahrung sammeln konnte. Diese 5 Jahre gehören für mich also als interne Richtlinie zu den Voraussetzungen, um ein Investment für die Fundamentalsäulen 1 bis 3 zu qualifizieren. Also, es ist ein Zinsprodukt ohne 5 Jahre Erfahrung meinerseits. Damit gehört dieses Investment in die Säule 4, EAS, was für Erfahrung, Abenteuer und Spaß steht. Und dabei gehe ich davon aus, dass wir eine erfreuliche Erfahrung machen werden, ohne abenteuerliche Überraschungen, dafür mit viel Spaß an den Erträgen. In welche Risikoklasse wird das vorliegende Darlehen vom Gesetzgeber eingestuft? Ja, natürlich in die höchste. Und das ist auch richtig so. Denn in den Augen des Gesetzgebers ist ein Darlehen, so wie wir es gestrickt haben, kein klassisches Bankdarlehen, sondern rechtlich gesehen eine unternehmerische Beteiligung. Und bei so einer Beteiligung gibt es keinen Schutz durch eine Einlagensicherung, die Rückzahlung ist nicht gesichert, der Zinsertrag ist nicht gesichert, das Produkt ist nicht öffentlich und damit nicht reguliert. Und es gibt natürlich immer ein Insolvenzrisiko. Und wenn es noch so unwahrscheinlich sein sollte. Jemand, der in so etwas investiert, sollte also einen Totalverlust verkraften können. Die sogenannte Verlusttragfähigkeit muss vorliegen und das muss auch unterschrieben werden. Ja, wir haben mit diesem Darlehen keine objektiven Sicherheiten zu bieten, wie sie Banken verlangen. Also Grundpfandrechte, Forderungsabtretungen, Bürgschaften, Verpfändungen und was es da alles gibt. Doch da, wo es keine objektive Sicherheit gibt, da zählt Plausibilität eben umso mehr. Das Verständnis für die Sache, das Kennenlernen des Emittenten, die Prüfung der vorhandenen Unterlagen und am Ende natürlich auch ein Schuss Vorvertrauen für die, die da etwas bewegen. Ein anderes Wort für Vorvertrauen ist auch ein gutes Bauchgefühl, auf das man sich aber gerade, wenn es um Geldanlagen geht, immer erst ganz zum Schluss und sehr vorsichtig verlassen sollte. Kann die Investition auch von Nicht-Wohlstandsbildnern genutzt werden? Die Antwort hatte ich schon gegeben und sie lautet immer gleich, nein, kann sie nicht. Ich wünsche mir einfach, dass jemand umfassend versteht, was er tut, wenn er im Rahmen der Wohlstandsbildnerstrategie investiert. Auch wenn Säule 4 ist. Und meine Definition des Wortes umfassend findet man in der Investorenausbildung und in den Skripten, die es bei ihr gibt. Der dieses Darlehen also zeichnet, muss die Investorenausbildung absolviert haben oder wenigstens dabei sein, sie zu absolvieren. Aber, und dieses Aber will ich keinesfalls empfehlen, doch wenigstens erwähnen, wenn auch mit leicht erhobenem Zeigefinger. Ein paar findige Investoren sind dabei, kleine private Investorengemeinschaften zu bilden, sei es, um gemeinsam die Hürde der 40.000 Euro für den höheren Zins zu nehmen oder um mitmachen zu können, auch mit weniger als 10.000 Euro oder um überhaupt mitmachen zu können im Windschatten eines Wohlstandsbildners, wenn man selbst noch keiner ist. Ja, vor allem Letzteres empfehle ich aber eben nicht, weil am Anfang einer Investorenkarriere nicht irgendwelche super Investitionsgelegenheiten stehen sollten, sondern finanzielle Bildung. Aber wenn jemand genau weiß, was er tut, beziehungsweise die volle Verantwortung dafür übernimmt, kann er zusammen mit anderen ja immer tun, was er für richtig hält. Mein operatives Team und ich helfen ja öfter dabei, dass sich Absolventen des Wohlstandsbildnerseminars in privaten Investorengemeinschaften finden, um gemeinsam größere Mindestsummen stemmen zu können. Man sollte sich halt kennen, hinreichend vertrauen und einfache, aber ordentliche Verträge aufsetzen für die Gestaltung des Innenverhältnisses, wenn man Geld untereinander herumschiebt, denn das bringt Klarheit und Transparenz, sobald Geld fließt. Ja, und dann kann man ganz viel machen. Hauptsache, der Inhaber des Vertrags, im jetzigen Fall des Darlehensvertrags, ist in unserer Datenbank als vollumfänglicher Wohlstandsbildner registriert. Fazit: Warum so eine Investition zur jetzigen Zeit? Weil ich sie mir gewünscht habe für Geld, das man ertragreich in eine Wertschöpfungskette arbeiten lassen kann, die 20 Jahre bewiesen hat, dass sie funktioniert. Ganz einfach. Für mich haben wir hier eine Gelegenheit mit schnellem Rückfluss des Geldes und einer hohen, nicht für mich, nicht sonderlich spekulativen Rendite, um die Zeit der wirtschaftlichen Lähmung zu überbrücken, die diese Trump-Regierung, ich vermute, schon noch eine Weile verursachen dürfte und die auch die anderen Wohlstandsbildner-Emittenten zwingt, vorsichtig mit Ausschüttungen zu sein. Und das klingt doch wie ein Genusselement, oder? Und deshalb soll es das auch gewesen sein zum traditionellen Abschluss. Wir hören uns nächste Woche wieder ganz normal zum dritten Samstag des Monats. Bis dahin frohes Studieren der Unterlagen, wenn gewünscht, oder anderweitig eine gute Zeit nach euren Wünschen. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.